Ich hatte mit dieser Predigt ein ziemliches Problem. Das Thema ist heute Brücken bauen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie man eine Brücke baut. Das ist manchmal noch nicht so schlimm, aber wenn man in einer Gemeinde übers Brückenbauen predigt, in der so viele Bauingenieure, Architekten und andere Menschen sind, die auf dem Bau arbeiten, fällt das ziemlich schnell auf. Ja? Das heißt, selbst wenn ich mir eine Stunde lang was angelesen hätte über Brückenbau, ihr hättet mich ertappt irgendwann. Deshalb habe ich Gerhard gebeten, dass er am Anfang über Brückenbauen spricht. Und ich habe gesagt, ich suche mir ein Bild, mit dem ich mich besser auskenne. Ich kenne mich ganz gut mit Rumsitzen aus, deswegen habe ich einen Stuhl mitgebracht. Ja? Auf den kommen wir auch gleich nochmal zurück. Wir werden am Anfang allerdings einige Gedankensprünge vollziehen müssen, aber ich versuche euch damit hinzunehmen. Wir sind im Moment beim Stuhl. Wir springen jetzt aber zum Unterschied zwischen Familie und Freundschaft. Ja? Ihr seht hier ganz klein in meiner Hand, ein Bild von der Großfamilie, in die ich eingeheiratet habe. Und mit Freunden ist das so, mit Freunden hat man gleiche Interessen und wenn die Freundschaft gut läuft, dann kann man sich öfter treffen, dann hat man Spaß miteinander und wenn sie nicht mehr so gut läuft, wenn die Interessen sich vielleicht unterscheiden oder man sich nicht mehr so gut versteht, dann kann man diese Freundschaft auslaufen lassen und man sieht sich einfach nicht mehr so oft. Bei Familie ist das anders. Die Familie sucht man sich nicht aus. In der Familie kommt man sogar mit Leuten zusammen, mit denen man wahrscheinlich im wahren Leben sich sonst nie treffen würde. Ja? Also wenn ich mir so das Bild von der Großfamilie angucke, würde ich sagen, 3-4 Köpfe würde ich streichen, ja? Mit denen wäre ich nie befreundet oder so. Ja? Punkt 1. Wir springen noch ein kleines Stückchen weiter. Die Bibel sagt, und wir sehen das auf dem nächsten Bild hoffentlich gleich, dass die Gemeinde so etwas ist wie die Familie Gottes. Aber dieses Prinzip, dass man in der Gemeinde mit Leuten zusammengestellt ist, mit denen man im wahren Leben vielleicht auch nicht befreundet wäre oder gar nicht zusammenkommen würde, das gilt hier auch. Ja? Ich habe mal so ein bisschen überlegt, Michael, wenn du jetzt einmal auf die Taste drückst, dann sieht man vielleicht, also mit der wäre ich vielleicht nicht befreundet, ja, oder mit da oben auch nicht, die spielen mal auf dem Handy, wenn ich predige, das mag ich nicht, oder der da hinten, ja. Weil man einfach in der Gemeinde mit Leuten zusammengestellt ist, wie in der Familie, mit denen man vielleicht sonst nicht befreundet wäre. Man verbringt Zeit zusammen, man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen. Man kann sich seine Gemeinde aussuchen, aber man kann sich seine Geschwister in der Gemeinde dann nicht mal aussuchen. Das heißt, es kann Spannung geben. Nächster Gedankensprung. Wir sind gerade, vielleicht seht ihr das, hier ist eine große Bibel, wir sind gerade mitten in der Bergpredigt, ja, Abenteuer Jüngerschaft, Bergpredigt. Wir haben letzte Woche damit angefangen. Thomas hat eine geniale Einleitungspredigt dazu gehalten. Und diese Bergpredigt hat einen relativ komischen Namen. Sie gehört aber zu den bekanntesten Sätzen, die Jesus je gesprochen hat. Der Name kommt daher, dass Jesus irgendwann mal von ziemlich vielen Leuten verfolgt worden ist. Ja, die fanden ihn toll. Und dann ist er auf den Berg gestiegen und es steht da in dem Bericht von einem seiner Jünger drin, in Matthäus, da steht drin, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich. Seine Jünger, also die Leute, die ständig mit ihm zusammen waren, versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Und wir möchten heute aus dieser Bergpredigt lernen. Die Frage ist nur, was hat diese Bergpredigt mit dieser Familie Gottes zu tun? Ich glaube, sie hat eine Menge damit zu tun. Die Bergpredigt ist nämlich geschrieben, oder Jesus hat sie gehalten, für eine neue Art von Gesellschaft. Er hat sie gehalten für Leute, die Jesus wirklich nachfolgen wollen. Die das tun und glauben, was er sagt und was er getan hat. Und Jesus gibt im Endeffekt mit der Bergpredigt so eine neue Gesellschaftsordnung vor für diese neue Familie Gottes. Ja, also für diese Gemeinde, die er sich zusammenruft. Und wenn man ein Wort suchen würde, wie man diese neue Gesellschaft, diese Familie Gottes beschreiben würde, nach der Bergpredigt. Wenn man einen Begriff dafür finden möchte, dann gibt es ein Wort dafür. John Stott war einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts. Und er bringt es mit einem Wort auf den Punkt. Wie sieht diese neue Gesellschaft aus, die Jesus sich zusammenstellt? Was ist denn dieses Abenteuerjüngerschaft? Wie sieht denn diese Familie Gottes aus? Ein Wort. Er sagt, anders. Sie sind nicht normal, sie sind anders. Er schreibt in seinem Kommentar zur Bergpredigt, Jesus stellt heraus, dass seine wahren Nachfolge, die Bürger des Gottesreiches, völlig anders sein sollen als andere. Weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das hörst. Das kann ein Problem werden oder es kann ein Problem sein, weil manche von uns vielleicht gar nicht anders sein wollen. Und ich wette, dass es zumindest in uns einen Teil gibt, der nicht anders sein will als alle anderen um uns herum. Wir haben das letzte Woche bei der Einladung zur Bergpredigt schon gemerkt. Jesus hat ganz andere Maßstäbe für Glück als die meisten Menschen um uns herum. Ja, Jesus sagt, selig oder glücklich sind die, die verfolgt werden um meines Namens willen. Wenn du Leute auf der Straße fragen würdest, würden die wahrscheinlich nicht sagen, dass das glückliche Menschen sind. Aber die Maßstäbe von Jesus sind anders. Sie sind nicht normal. Und heute geht es um die Probleme, die so auftreten können, wenn in dieser neuen Gesellschaft Gottes Menschen zusammenkommen, die im normalen Leben vielleicht gar nicht so richtig was miteinander zu tun hätten. Heute geht es um Ärger, Wut und Streit. Und die Vorstellungen, die Jesus dazu hat, sind auch nicht normal. Sie sind anders. Und vieles, was ich so in Konflikten, auch in der Gemeinde, als normal empfinde, kann man ganz gut mit diesem Stuhl beschreiben. Ja? Wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe, und ich denke vielleicht war es so ein bisschen grob, wie du mit der Person umgegangen bist, dann läuft es meistens so, dass ich mich doch in diesen Stuhl setze und denke so, naja, wenn der andere ein Problem mit mir hat, kann er ja kommen. Kennst du vielleicht auch schon mal gemacht. Das ist normal, dass man das macht, zumindest für manche. Für mich ist das normal, aber normal geht es nicht. Vielleicht kennst du das auch andersherum. Jemand hat dich beleidigt, verletzt oder was auch immer. Vielleicht hat er deinem Ruf geschadet oder sich anderweitig über dich beklagt irgendwo, kritisiert, ungerechtfertigt. Und manche von uns setzen sich dann auch gerne in diesen Stuhl und warten. Manche kennen das vielleicht auch aus der Ehe. Man schmollt dann erstmal eine Runde. Der andere soll doch kommen und sich bei mir entschuldigen. Ich fange doch nicht an, ich mache doch nicht den ersten Schritt. Und dann sitzt man so friedlich in seinem Stuhl. Oder was manche von euch vielleicht auch kennen, ich kenne das sehr gut, vielleicht wenn man ungerechtfertigt kritisiert worden ist oder so, dann sitze ich in diesem Stuhl und überlege, wie kann ich es dem anderen heimzahlen? Wie kann ich vielleicht auch mal irgendwas über den erzählen, was ihn ein bisschen ins Wanken bringt? Und wieder andere, die sind nicht so die im Stuhl Sitzer, sondern die springen auf und überlegen, wie kann ich denn am besten dem anderen jetzt eins reinwürgen? Ja? Oder du suchst die Konfrontation, merkst aber, dabei verletzt du alle Grenzen, die es gibt und verletzt den anderen gleich mit. Ich meine, das ist normal, dass wir im Stuhl sitzen vielleicht und überlegen, hey, wie kann ich mich rächen? Und wir führen diese innerlichen Streitgespräche mit dieser Person. Das ist normal. Aber normal geht es nicht. Wir haben das letzte Woche gehört. Jünger wird man unterwegs. Jünger wird man nicht im Sitzen. Jünger wird man, indem man aufsteht und versucht, den Graben, diese Gräben, die wir vorhin gesehen haben, irgendwie zu überbrücken. Jünger wird man, indem man unterwegs ist und nicht, indem man sitzt. Und wir haben das von Gerhard gerade eben schon gehört. Brücken bauen ist immer was Aktives. Und das ist echt spannend, wenn man sich die Lehre von Jesus anguckt. Wenn es um diese Gräben geht, die zwischen Menschen entstehen, dann ist die immer aktiv. Jesus sagt nie, setz dich in deinen Stuhl und warte, dass der andere kommt. Sondern Jesus sagt immer, egal ob du derjenige bist, der verletzt worden ist oder ob du derjenige bist, der verletzt hat, steh auf und versuche diese Brücke zu überwinden. Versuche eine Brücke zu bauen. Egal, welche Rolle du in diesem Konflikt eingenommen hast. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, oh, ich bin noch gar kein Jünger von Jesus. Wir freuen uns von Herzen, dass du da bist. Ich lade dich ein, dich nicht nur mit dieser Botschaft der Bergpredigt zu beschäftigen, sondern auch mit dem Bergprediger selbst, mit Jesus Christus. Du wirst entdecken, wie viele Menschen diese Bergpredigt bewegt hat und immer noch bewegt, ganz weit über die Gemeinde hinaus. Du wirst aber auch entdecken, dass wenn du diese Bergpredigt aufmerksam liest, dass wir alle Vergebung nötig haben. Weil wir alle schon die Standards nicht erfüllt haben, die Jesus in dieser Bergpredigt setzt. Aber wenn du diesem Bergprediger weiter nachspürst, dann wirst du auch entdecken, dass er dich liebt. Und dass er für dich, denn wir können weiterlesen in der Bibel, in dem Bericht, den die Jünger über Jesus geschrieben haben. Wir können weiterlesen, dass dieser Bergprediger für dich und für mich, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, weil wir diese Standards nicht erfüllt haben. und dass er auferstanden ist und dass er eine Beziehung zu uns haben möchte. Du wirst entdecken, dass du sündiger bist, als du es jemals geahnt hast, aber auch geliebter, als du es jemals zu träumen gewagt hättest. Und wenn du das glaubst und anfängst, diesem Bergprediger nachzufolgen, also dein Leben an ihm ausrichtest, seine Nähe suchst, dein Denken und deine Entscheidungen an seinen Maßstäben orientierst, dann wirst du erleben, dass du glücklich wirst. Wir haben das letzte Woche gehört. Das ist eine ganz andere Art von Glück, als wir uns das meistens vorstellen. Das ist eine ganz andere Art von Glück, als die normal ist. Aber der Unterschied ist, dass du in Ewigkeit glücklich sein wirst. Das ist nicht normal. Das ist auch nicht normal, an Ewigkeit zu denken. Aber um normal geht es auch nicht. Wir sollen nicht normal sein. Darum geht es nicht. Lasst uns schauen, was der Bergprediger sagt zu diesem Thema Stuhl, Konflikte, Familie, Familie Gottes, mit Menschen zusammen sein, mit denen man nicht immer so klarkommt. Lasst uns reingucken in Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Da fängt Jesus an, er spricht aus dem Alten Testament, er zitiert das sechste Gebot. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Das ist normal. Das ist auch heute normal. Das war auch damals normal. Sowohl im jüdischen Gesetz als auch im römischen Gesetz. Wenn du heute auf die Straße gehen würdest und fragen würdest, ist Mord akzeptabel, ist Mord normal, dann würden die meisten Leute sagen, nein. Mörder gehören vor Gericht. Das ist normal. Das war auch zu Jesu Zeiten normal. Aber um normal geht es nicht. Normal reicht nicht, um anders zu sein. Jesus setzt eins drauf. Jesus sagt, was es bedeutet, anders zu sein. In Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder, und Bruder bezieht sich hier nicht auf die leiblichen Geschwister, sondern Bruder bezieht sich auf jeden anderen Jünger, der mit dir hier in dieser Gemeinde mit Jesus unterwegs ist. Ja? Also auf Männer und Frauen, nicht nur auf leibliche Brüder. Also ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und es gibt mindestens drei Dinge, die wir aus diesen beiden Versen lernen können. Das erste, Wut und Beschimpfung, auch in unserem Herzen, stehen für Jesus auf der gleichen Stufe wie Mord. Ja, für Jesus stehen Wut, Beschimpfung, Rachegedanken und so weiter auf der gleichen Stufe wie Mord. Mord, und das sagt Jesus später auch öfter, Mord fängt in unserem Herzen an. Mord fängt mit diesen bösen Gedanken an, die wir über andere haben, denen wir Raum geben. Einer von seinen Jüngern, der mit ihm unterwegs war, greift das später auf. Johannes schreibt in einem seiner Briefe an die Gemeinden später, in 1. Johannes 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder, und damit meint er auch wieder die Menschen in der Gemeinde, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Im Stuhl zu sitzen und zu überlegen, wie wir uns vielleicht an jemandem rächen können, wie wir es jemandem heimzahlen können, ist für Jünger keine Option. Jünger wird man unterwegs. Das ist nicht normal. Aber normal geht es auch nicht. Das Zweite, was Jesus hier tut, er spricht eine deutliche Warnung vor dem Gericht Gottes aus. Das ist ein sehr unbequemes Thema. Wir reden selten darüber, weil das nicht bequem ist. Aber Jesus ist hier und an ganz, ganz anderen vielen Stellen in den Evangelien sehr, sehr deutlich. Es wird einmal ein Gericht Gottes geben. Und das, was wir Menschen hier auf der Erde tun, ist nicht folgenlos. Wir werden uns einmal dafür verantworten müssen. Und Hass, Rachegedanken, Beschimpfung, Mord im Herzen haben vielleicht vor einem menschlichen Gericht keine Folgen. Aber in Gottes Augen haben sie welche. Jesus spricht eine deutliche Warnung aus, dass das, was wir selbst als Christen tun, wenn wir solche hassvollen Gedanken in unseren Herzen bewegen, dass das ein Riesenproblem ist, bei dem wir dringend handeln müssen. Und das Dritte, und das vergessen wir leicht, und ich merke so, das ist auch in meinem Herzen so drin, dieses Gebot, das hat nicht nur eine negative Seite, das ist nicht nur ein Verbot, sondern es hat auch eine positive Seite. Wisst ihr, ich denke das manchmal, auch bei anderen Geboten, naja, ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden beleidigt, so zumindest bin ich bewusst, dann habe ich dieses Gebot ja eigentlich erfüllt, was Jesus hier aufstellt. Aber dieses Gebot bedeutet in Wirklichkeit, dass wir positive Schritte unternehmen sollen, um den Graben, der zwischen uns und einer anderen Person vielleicht da ist, zu überwinden. Er meint im Endeffekt nicht nur, dass wir Sachen vermeiden sollen, sondern er meint damit, dass wir positiv auf den anderen zugehen sollen, dass wir Schritte unternehmen sollen, um die Brücke zu bauen, um den Graben kleiner zu machen. Dieses Gebot hält man nicht darin, dass man auf dem Stuhl sitzt und nichts tut, sondern dieses Gebot hält man dadurch, dass man unterwegs ist. Das ist nicht normal, aber normal geht es auch nicht. In meiner neuen Gesellschaft, sagt Jesus, müsst ihr anders sein. Ihr müsst anders sein als normal. Hass, Beschimpfung, Rachegedanken, die sind ein riesiges Problem. Für alle, für euch und für den anderen. Und ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst hat das Konsequenzen. Und er beschreibt das mit den nächsten zwei Bildern. Allerdings dreht er hier die Situation ein bisschen um. Ich merke das so bei mir, vielleicht kennt ihr das auch. Ich kann mich in der Regel sehr gut an Dinge erinnern, die mir angetan wurden. Ja, wenn mich jemand anders verletzt hat oder beleidigt hat oder kritisiert hat, ungerechtfertigt, dann kann ich mir dieses Videoband davon sehr gut in meinem Kopf abspielen. Ich kann mich nicht so gut an Dinge erinnern oder vielleicht merke sie noch nicht mal, wo ich andere verletze. Und Jesus dreht den Spieß hier um. Ja, er erzählt ein Beispiel. Vers 23 und 24. Wenn du also deine Gabe, also zum Beispiel irgendein Opfer, das man damals in dem religiösen System in den Tempel gebracht hast, also wenn du deine Gabe zum Altar bringst, das war was ganz Besonderes, und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, ja, also wenn man etwas Besonderes für Gott tun möchte, und dir dann einfällt, boah, ey, der andere aus der Gemeinde, der hat was gegen mich, weil ich den verletzt habe, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Wir sehen hier auf dem nächsten Bild eine Karte von Galiläa. Ja, da oben ist Galiläa, da oben ist der See Genezareth und die Bergpredigt wurde wahrscheinlich irgendwo bei Kapernaum oder Kapharnaum da oben gehalten. Eine Gabe zum Altar bringen konnte man nur in Jerusalem. Und ihr seht hier so die verschiedenen Wege. Man kann 40 Stunden laufen, 190 Kilometer oder 35 Stunden, 164 Kilometer. Den Weg habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Ja, 35 Stunden unterwegs, 164 Kilometer gelaufen. Das heißt, man ist also 165 Kilometer gewandert, auf einem Reittier unterwegs gewesen, hat ein Opfertier gekauft, weil das hat man meistens nicht mitgenommen, das konnte man dort in der Nähe des Tempels kaufen, steht also im Inneren des Tempels in Jerusalem und möchte für Gott etwas Besonderes tun. Das war der Kontext, in dem Jesus sich da bewegt hat in der Geschichte. Und dann fällt ihm ein, dass jemand anders, ein anderer Jünger, ein anderer, der mit Jesus unterwegs ist, in unserem Fall wäre das jemand anderes aus der Gemeinde, der mit Jesus unterwegs ist, dass der etwas gegen uns hat, dass wir den verletzt haben. Dann sagt Jesus, das duldet keinen Aufschub. Auch wenn du jetzt 3 Tage unterwegs warst oder 4, leg das hin. Und auch wenn es total peinlich ist und viel Geld kostet, ja, du legst das Opfer hin, gehst nach Hause, versöhnst dich und dann kannst du dich wieder aufmachen, die 165 Kilometer gehen und deine Gabe darbringen. Und wir denken vielleicht, das ist peinlich, das ist teuer, das ist aufwendig, das ist nicht normal. Aber normal geht es auch nicht. Jesus sagt, handle sofort, feier nicht erst Gottesdienst, wenn du merkst, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich haben, sondern handle sofort. Und dann erzählt er noch ein Beispiel, diesmal aus der Gerichtswelt. Da sagt er, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch auf dem Weg mit ihm zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Dieses Bild, das Jesus da gebraucht hat, genau die gleiche Botschaft. Warte nicht, sondern handle sofort, um die Sache in Ordnung zu bringen. Was machen wir jetzt damit? Wie kann man das im Alltag leben? Was bedeutet das vielleicht konkret im Alltag? Ich möchte diese eine Frage mal mit mehreren Fragen beantworten. Die erste Frage, warum soll ich denn hingehen, wenn der andere ein Problem mit mir hat? Wenn er ein Problem mit mir hat, kann er doch gefälligst zu mir kommen. Ich glaube, dass es mindestens 2 Antworten auf diese Frage gibt. Die erste seht ihr hier auf diesem Bild. Das ist Hackfleisch. Ich habe 100 Gramm davon, kannst du vielleicht das nächste Bild machen, Michel, in diese Tupperdose getan gestern. Ihr seht, es ist ein dunkler Tisch, es war warm. Ich habe diese Tupperdose einen Tag stehen lassen. Soll ich die mal aufmachen? Wollt ihr mal dran riechen? Soll ich mal ein bisschen damit durch die Reihen gehen? Ich kann das auch mal durchgeben, wenn ihr wollt. Ja. Ich glaube, das eine ist, warum wir hingehen sollten sofort, ist, weil Ärger, Wut und Bitterkeit durch Abwarten, durch in der Sonne liegen, durch Rumsitzen nicht besser werden. Vielleicht hat nicht nur der andere, den ich verletzt habe, Bitterkeit und Wut in seinem Herzen. Vielleicht habe ich auch einen Grund, warum ich sauer bin auf den. Und das Problem bei Bitterkeit, Hass und Wut ist, dass es immer weiter wächst, dass es immer mehr anfängt zu stinken. Die Gefühle werden nicht besser, wenn man sie einfach in seinem Herzen belässt. Das Problem ist eher sogar, dass man insgesamt vielleicht anfängt zu stinken und insgesamt anfängt vielleicht sauer auf, ja, manchmal wirklich auf Gott und die Welt zu werden. An alle Essensschützer, ich habe euch veräppelt, da ist überhaupt kein Hackfleisch drin. Ja, ich wollte nur mal das Prinzip illustrieren. Okay? Ich habe kein Fleisch verschwendet. Aber Wut, Hass und Bitterkeit, wenn sie im Herzen bleiben, wenn sie in der Sonne reifen, fangen an zu stinken. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Und dieser zweite Grund, warum wir gehen sollten, wenn der andere ein Problem mit uns hat, der hat mit Familie zu tun. Der hat mit Familie Gottes zu tun. Warum kommt diese Person eigentlich nicht zu mir, wenn sie ein Problem mit mir hat? Vielleicht ist sie feige, kann sein. Vielleicht ist sie auch so verletzt, dass sie gerade nicht kommen kann. Spielt eigentlich keine Rolle, was der Grund ist. Weil in der Familie, und das haben wir in den letzten Monaten so oft gehört, wir sind als Gemeinde eine Familie. Als Familie sind wir füreinander verantwortlich. Wir sind sogar für das geistliche Wohl des anderen zu einem bestimmten Maße verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, dem anderen zu helfen. Und wenn wir etwas tun können, damit es dem anderen geistlich besser geht, dann sollten wir es tun. Und wenn der andere aus was für Gründen auch immer nicht kommen kann, dann müssen wir gehen. Dann müssen wir anfangen, diese Brücke zu bauen. Weil wir verantwortlich sind füreinander. Nicht, weil der andere das verdient hat, sondern weil wir füreinander verantwortlich sind. Warum soll ich hingehen? Weil mein Jünger nur unterwegs wird und nicht im Sitzen. Das ist nicht normal, aber um normal geht es auch nicht. Nächste Frage. Wann soll ich anfangen, etwas in Ordnung zu bringen? Es gibt eine einfache Antwort, Jesus sagt es auch ziemlich direkt, sofort. Und das ist eine super Entschuldigung, du kannst alle frommen Aktivitäten und alle Gottesdienstbesuche gern ausfallen lassen. Wenn du irgendwann mal um 9.58 Uhr bei mir anrufst und sagst, ich kann heute keinen Beamerdienst machen, weil ich vorher etwas in Ordnung bringen muss, dann ist das für mich okay. Missbrauche das nicht, okay? Wenn du sagst, ich kann heute die Technik nicht bedienen, weil ich erst etwas klären muss. Wenn du sagst, ich kann heute nicht predigen, ich kann keine Musik machen, weil ich erst etwas in Ordnung bringen muss, dann ist es für mich in Ordnung. Frag bitte Thomas oder Gerhard, ob das für die auch okay ist. Für mich ist das okay. Weil das wichtiger ist. Jesus sagt, das duldet keinen Aufschub. Paulus schreibt etwas ganz Ähnliches im Brief an die Epheser. Ja, der schreibt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das ist ein super Prinzip, zu sagen, klär die Sache, bevor du ins Bett gehst. Das ist ein sehr gutes Prinzip. Klär die Sache, bevor du schlafen gehst. Wann soll ich es klären? Am besten sofort. Und das Dritte, und das ist vielleicht, was sich die meisten von uns fragen, und das, die Frage stelle ich mir auch regelmäßig, was ist denn, wenn ich einen guten Grund für meinen Ärger habe? Ich bin mir sicher, dass wir alle einen guten Grund haben. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Grund hast. Ich bin sogar überzeugt davon, wenn ich deinen Grund kennen würde, wenn ich dasselbe erlebt hätte wie du, dann wäre ich vielleicht noch viel zorniger und wütender als du. Und das, was ich jetzt sagen werde, das macht nur Sinn, wenn du selbst erlebt hast, dass der Bergprediger, dass Jesus Christus dir vergeben hat. Okay? Die Geschichte, das, was wir erlebt haben, das, was andere uns angetan haben, die erklärt unsere Wut. Sie dient uns manchmal sogar als Rechtfertigung dafür, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und sie dient manchmal sogar als Entschuldigung für alles, was wir an uns nicht mögen und was andere an uns nicht mögen. Andy Stanley schreibt in seinem Buch Enemies of the Heart Folgendes. Jeder, der so erzogen wurde wie du, der die Schwierigkeiten erlebt hat wie du, der mit der Vernachlässigung und Ablehnung, die du erlebt hast, groß geworden ist, der in so jungen Jahren verlassen wurde wie du, der hat jeden Grund, nein, er hat jedes Recht dieser Welt, so zu sein wie du. Und das stimmt. Du hast jedes Recht, so zu sein, wie du bist. Aber möchtest du wirklich so bleiben? Hier ist eine Frage, ich lese weiter. Hier ist eine Frage, die jeder wütende Mann und jede wütende Frau für sich prüfen muss. Wie lange möchtest du Menschen erlauben, die du noch nicht mal magst, die nicht mal mehr in deinem Leben sind, vielleicht Leuten, die gar nicht mehr leben? Wie lange möchtest du ihnen erlauben, dein Leben zu kontrollieren? Wie lange? Ernsthaft, hol deinen Kalender raus und such dir ein Datum aus. Ist das lächerlich? Dumm? Was lächerlich ist, ist, den Menschen, die dich verletzt haben, zu erlauben, dass sie deine aktuellen und deine zukünftigen Beziehungen kontrollieren. Ich weiß, dass es herausfordernde Worte sind. Ich weiß, dass schreckliche Dinge passieren, die anderen Menschen von anderen Menschen angetan wurden. Und ich maße mir nicht an, nachempfinden zu können, was du erlebt hast. Deine Situation ist einzigartig und sie ist schwer. Aber ich glaube, diese Frage bleibt. Wie lange willst du den Menschen, die dich verletzt haben, erlauben, dein Leben zu kontrollieren? Wir möchten gleich zu dritt als Älteste für euch beten. Gerade für euch, ja, für die vielleicht, über denen vielleicht ganz, ganz schlimme Dinge ausgesprochen worden sind, ja, denen die schlimmen Dinge angetan wurden. Wir wollen dafür beten, dass diese Dinge keine Macht mehr in Zukunft über euch haben sollen. Weil Jesus Christus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben worden. Und diese Macht Jesu soll über eurem Leben stehen und nicht das, was andere Leute über euch ausgesprochen haben. Aber warum sollten und können wir vergeben? Wir können vergeben, weil der Bergprediger uns vergeben hat. Das ist der Grund, warum wir vergeben können. Weil wir wissen, dass uns eine riesige Schuld in unserem Leben von den Schultern genommen ist. Vergeben macht keinen Sinn, solange du nicht selbst erlebt hast, was Vergebung ist. Solange du nicht selbst erlebt hast, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat. Wann auch immer es uns schwerfällt, anderen zu vergeben, dann ist das, was an uns getan wurde, in unseren Gedanken viel präsenter als das, was für uns getan wurde. Als Jünger von Jesus ist mir eine Schuld vergeben worden, die ich niemals zurückzahlen könnte. Und das, was ich tun kann, ist nicht mehr an der Schuld festzuhalten, die andere uns getan haben. Wir vergeben nicht, weil diese Person die Vergebung verdient hat. Wir haben die Vergebung auch nicht verdient. Wir haben das ja nicht verdient, dass Jesus uns vergeben hat. Wir vergeben, weil uns vergeben worden ist. Ich habe Menschen gesehen, die ganz furchtbare Dinge erlebt haben. Und ich habe gesehen, wie diese Menschen die Kraft Jesu erlebt haben. Und erlebt haben, dass ihnen vergeben worden ist und die deswegen vergeben konnten. Die deswegen diese Schuld loslassen konnten. Die deswegen sich von diesen Taten nicht mehr bestimmen lassen mussten. Wie vergibt man? Wie findet das statt? Ich glaube, dass es ein Prozess von mehreren Phasen ist. Und das Erste, was wir tun müssen, wenn wir vergeben wollen, wenn es wirklich sowas ist, was uns nicht loslässt, finde heraus, auf wen du wirklich wütend bist. Es ist was anderes, an einer Schuld nicht mehr festzuhalten, als sie zu vergessen. Und manchmal ist es so, dass wir wirklich auf Gott und die Welt sauer sind. Aber das sind nicht die konkreten Leute, die uns etwas angetan haben. Finde heraus, auf wen du wirklich wütend bist. Mach eine Liste mit den Leuten, die dich verletzt haben. Mit wem hast du imaginäre Streitgespräche? Wem zahlst du in Gedanken etwas heim? Von wem wünschst du dir insgeheim, dass er oder sie scheitert? Und dann definiere, was diese Leute dir angetan haben. Wir sagen manchmal, ja, ich vergebe das alles. Aber allgemeine Vergebung vergibt keine konkreten Dinge. Ja? Wir wissen, was die Leute uns getan haben, aber wir wissen manchmal nicht, was sie uns schulden. Das müssen wir herausfinden. Was schulden dir die Leute auf deiner Liste? Was haben sie dir genommen? Was für Dinge müssten sie tun, um die Dinge wieder gerade zu rücken, wenn das überhaupt geht? Und das Dritte ist, entscheide dich, die Schuld loszulassen. Und das kann ganz verschieden aussehen. Manche können das, dass sie das einfach in ihrem Verstand, in ihrem Willen sagen, Jesus, weil du mir vergeben hast, will ich dieser Person vergeben. Manchen hilft es vielleicht, das irgendwie auch physisch auszudrücken. Ich habe von jemandem gelesen, der hat sich zwei Stühle genommen, hat sich auf den Stuhl gesetzt und hat sich vorgestellt, dass diese Person, die ihn verletzt hat, jetzt ihm gegenüber sitzt und hat ihm das gesagt, du hast mich so und so verletzt, aber ich vergebe dir. Manchen Leuten hilft es, einen Brief zu schreiben und diesen Brief dann zu verbrennen. Manchen Leuten hilft es, ihr seht das auf der nächsten Folie, vielleicht ein Gebet zu sprechen. Himmlischer Vater, dieser Mensch hat mir dies und das genommen. Ich habe an dieser Schuld so lang festgehalten oder lang genug festgehalten. Ich entscheide mich, sie loszulassen. dieser Mensch schuldet mir nichts mehr. So wie du mir vergeben hast, so vergebe ich ihm oder ihr. Du brauchst es der Person danach nicht unbedingt zu sagen. Das kann sogar eher anklagend wirken. Es sei denn, dieser Mensch hat dich vorher gefragt, ob du ihm vergeben wirst. Dann ist es gut, wenn du es ihm sagst. Aber ansonsten brauchst du das nicht zu erzählen. Und das vierte ist, weise die Klage ab. Ich bin mir sehr sicher, weil ich das selber schon erlebt habe, dass diese Gedanken an diese Verletzung zurückkommen werden. Vergessen ist ziemlich schwierig. Aber ich glaube, wir haben eine Entscheidung. Mit der Kraft Jesu können wir uns zwischen zwei Dingen entscheiden. Aber was wir oft falsch machen, ist, dass wir entweder die Akte wieder aufmachen, die ganzen Verletzungen angucken, die ganzen imaginären Streitgespräche wieder führen und diesen Fall, ja, wie beim Gericht, diesen Fall wieder in Revision nehmen und ihn aufnehmen. Oder was genauso wenig funktioniert, ist, dass wir diese Gedanken und Erinnerungen versuchen zu verdrängen und sie wegschieben. Aber das klappt nicht. Ich glaube, beides hilft nicht. Erlaube es dir, mit Jesu Kraft, mit Jesu Hilfe, dich an diese Verletzung zu erinnern. Es ist sogar okay, diese Empfindung nochmal zu spüren. Aber dann nimm den Fall nicht wieder auf. Schließ die Akte und weise mit der Kraft Jesu diese Klage ab. Und dann danke Gott dafür, dass er dir die Kraft gibt und gegeben hat zu vergeben. Und glaube die Lüge nicht, dass du nicht wirklich vergeben hättest. Erinnerungen sind nicht unsere Feinde. Erinnerungen sind einfach Erinnerungen. Was wir damit tun, entscheidet, welchen Einfluss sie haben. Letzte Frage. Zu wem muss ich gehen? Möchte ich einfach einladen, das zu prüfen, ob Gott dir in deinem Herzen jemanden zeigt, auf den du zugehen musst. Wo vielleicht ein Graben ist, wo du sagst, diese Brücke muss ich anfangen zu bauen. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht normal. Aber um normal geht es auch nicht. Und wisst ihr was? Wir, die wir das heute hören, haben einen riesigen Vorteil im Vergleich zu den Menschen, die diese Bergpredigt zum allerersten Mal gehört haben. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass der Bergprediger weitergezogen ist. Dass dieser Bergprediger bis nach Jerusalem gezogen ist. Und dass er dort für alles, was wir Gott angetan haben, für all das, was Gott gegen uns hatte, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist nicht normal, aber normal geht es auch nicht. Und dieser Bergprediger, Jesus Christus, der hat uns versprochen, bei uns zu sein und uns seinen Geist zu geben und damit die Kraft, anders zu leben. Und wir möchten jetzt für euch beten. Ich darf Gerhard und Thomas schon mal bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Wir möchten beten für die, die so ganz tiefe Verletzungen in sich tragen, dass diese bösen Worte, die vielleicht über euch ausgesprochen worden sind, dass die nicht mehr über euch stehen, sondern dass die Macht Jesu über euch steht. Weil Jesu Macht stärker ist als das, was euch angetan worden ist. Und wir beten darum, dass ihr das loslassen könnt. Und dass diese Erinnerung, diese Verletzung eure Zukunft nicht mehr bestimmen müssen. Aber wir wollen auch dafür beten, für uns alle, die wir in diesen Beziehungen jeden Tag stehen, dass Gott uns durch seinen Geist viel, viel deutlicher macht, noch was an diesem Kreuz passiert ist. Dass wir verstehen, wie sehr uns vergeben ist. Und wir möchten für die beten, die gemerkt haben, ja, ich muss auf jemanden zugehen. Ich muss etwas klären. Gerd, ich möchte dich einladen, für uns zu beten, dass du dafür betest, dass wir mehr und mehr verstehen durch Gottes Geist, wie sehr uns vergeben worden ist und dass wir daraus anders handeln können.